Willkommen bei der Dreierkette, Ihrem Podcast. Hintergründig, informativ, unterhaltsam. Die Dreierkette, das sind Ben Raneburger Ton, Flo Madl und Tom Strickner am Mikrofon.
Danke, Leni, für die freundliche Einleitung. Auch ich darf Sie recht herzlich zur ersten Ausgabe der Dreierkette, Ihr Podcast, willkommen heißen. Mein Name ist Florian Madl, mir gegenüber sitzt Tom Strickner. Für unsere erste Ausgabe haben wir uns einen Studiogast angelacht, wie er prominenter nicht sein könnte. Peter Filzmeier.
Er ist der Jay Leno der österreichischen Innenpolitik, der Quotenkönig, der Star unter den Sternchen. Was er sagt, hat Gewicht. Er ist Politologe, Buchautor, Chefanalyst in Fernsehen und Radio, kritischer Zeitgeist, Professor für Demokratiestudien, Politikforschung und politische Kommunikation, einst Marathonläufer, jetzt Hobbyjogger, Fußballintimus, bekennender Familienvater und verhinderter Sportjournalist. Seit er im Fernsehen arbeitet, ist Politik Unterhaltung. Seine Worte sind meist direkt, seine Aussagen immer eindeutig und sein Bekanntheitsgrad immens. Herzlich willkommen in der Dreierkette, Universitätsprofessor Dr. Peter Filzmeier.
Ja, hallo, danke für die Einladung und ich freue mich, dass ich als Politikwissenschaftler auch über Sport sprechen kann.
Hey Ben, cooler Jingle. Von wem ist der?
Das ist der Jingle von Glorified, Tom.
Ah, stark. Unbreakable. Passend zu unserem heutigen Studiogast.
Faktencheck.
Geboren?
Die Frage wird jedes Jahr gemeiner. Lange her, 1967.
Wohnort?
Ist Wien. Manche Leute sagen auch auf Bahnhöfen und Flughäfen vor der Corona-Zeit, weil ich beruflich viel unterwegs bin.
Familienstand?
Verheiratet.
Profession?
Eigentlich Politikwissenschaftler, im Herzen möchte gern Sportreporter.
Und das zeichnet ihn aus?
Das müssen andere beurteilen.
Jetzt haben wir gehört, wie sich unser Gast selbst sieht, aber wie sieht Herr und Frau Österreicher unseren Gast? Und vor allem, was sagen dann Sie, Herr Professor, dazu? Ich darf unseren ersten Zutun bitten, und zwar den Franz, 54, Geschäftsführer und Gemeinderat aus Ebbs in Tirol.
Peter Filzmeier, Politikwissenschaftler, Sportfan, kritischer Geist. Man fragt ihn, wo man was wissen will, fragt man ihn. Ja, in den Medien sehr bekannt. Ja, sehr eloquenter Politikberater, Politikwissenschaftler.
Herr Professor, was sagen Sie nach diesen salbungsvollen Worten?
Es war schon richtig. Danke, dass der Politikwissenschaftler vorm Sportfan kam. Einzige Korrektur, Politikberater bin ich nicht. Ich arbeite mit Medien zusammen und wir beraten keine Politiker.
Gertrud, 52, Juristin aus Innsbruck.
Kluger, witziger Analyst der österreichischen Innenpolitik ist mir extrem sympathisch.
Also wie jeder bin ich eitel genug, mich zu freuen, werde gerade ein bisschen rot und sag danke.
Ingo, 49, Gastronom aus Innsbruck.
Peter Filzmeier ist ein Politologe, der sowohl im Fernsehen als auch sonst die politischen Gegebenheiten in Österreich so auf den Punkt bringt, dass es jeder versteht.
Herr Professor, offensichtlich erfreuen Sie sich nicht nur im Osten Österreichs, sondern auch im Westen größter Beliebtheit. Stellen Sie das genauso fest?
Ich bin fasziniert, dass in Tirol die Leute mich erstens noch kennen und zweitens dankenswerterweise, beschämt mich fast, was Nettes sagen. Denn ich war 7 Jahre lang an der Uni Innsbruck tätig, aber das ist A, lange her und B, ich weiß, Tiroler wird man durch Geburt oder gar nicht. Also in Tirol anerkannt zu werden, das heißt schon was. Also hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ich würde vorschlagen, wir machen in dieser Tonart gleich weiter. Alois 54, Chefredakteur aus Landeck.
Professor Peter Filzmaier ist nicht nur ein Gewinn im Fernsehen, wo seine Analysen punktgenau und in wenigen Sekunden an die Frau, an den Mann bringt, sondern ist auch ein großer Sportfan und hier zeigt er noch mehr seine Emotion für Ereignisse, was sich abseits der Politik abspielt. Da ist einfach sein Herz mit dabei.
Das war der Alois Fahner von der Tiroler Tageszeitung, einer der beiden Chefredakteure. Erfreut einen es ganz besonders, wenn man gerade aus der eigenen Szene Zustimmung erhält?
Also nochmals danke zunächst. Sie glauben gar nicht, wie viel Lob ich vertragen kann, aber ich bin jetzt wirklich berührt. Ja, weil aus der Medienszene, wo nicht immer jeder über jeden nett spricht und auch mit der Tiroler Tageszeitung, eine Zeitung, wo ich früher mal geschrieben habe, das aber schon lange nicht mehr tue, jetzt eigentlich für ein Konkurrenzprodukt schreibe. Da freut es einen dann schon besonders, dass das anerkannt wird. Und hey, das mit dem Sportfan hat mir natürlich besonders gefallen. Und es stimmt, da ist das Herz noch viel mehr dabei. Ich kann glaubhaft versichern, das Ibiza-Video zu analysieren war spannend. Aber eine Herzensangelegenheit war es nicht. Das ist der Sport.
Zum Abschluss, einen haben wir noch. Und zwar diesmal aus der anderen Ecke Österreichs. Martin, 52, Geschäftsführer aus Wien.
Seine Tochter geht in die gleiche Schule wie meine Buben, oder meine Buben gegangen sind und anderen noch immer geht. Er ist extrem, ja, er hat sicher eine der, wie soll ich sagen, er hat die schnellste Sprache, die man sich vorstellen kann, sehr präzise, hat er eine Zunge wie ein Schwert und es macht wirklich Spaß, ihm zuzuhören.
Der Professor Filzmaier war früher Zivildiener und ist überzeugter Pazifist. Aber wer meine Tochter, für mich natürlich die beste Tochter der Welt, die ich über alles liebe, die auch schon maturiert hat, erwähnt, der hat sowieso schon bei mir gewonnen.
Apropos Kinder und Schwerter, bleiben wir doch gleich bei diesem Thema. Wenn ich mich nicht völlig täusche, haben Sie als Schüler ja mal einen Prosa-Wettbewerb mit dem Titel Worte statt Waffen gewonnen. Wer Ihnen aber heute zuhört, bekommt meiner Meinung nach unweigerlich den Eindruck, dass Worte ihre Waffen sind. Woher kommt diese Sprachbegabung, diese Redegewandtheit? Von der Mama? Vom Papa? Und haben Sie diese Begabung vielleicht sogar an Ihre Tochter vererbt?
Also zunächst mal besser Worte statt Waffen. Das war ein Prosa-Wettbewerb in meiner Mittelschulzeit und den Text, den ich geschrieben habe, auf den ich schon stolz bin, hat aber dann bei der Preisverleihung ein Burgschauspieler vorgelesen und ihn noch viel besser gemacht, als er eigentlich war. Also ist vielleicht ein bisschen Überschätzung dabei. Was die Worte betrifft, danke für das viele Lob. Ich wusste nicht, dass die Sendung so eine Lobsendung ausartet, dieser Podcast. Aber was man auf der Uni schon den Vorteil hat, man trainiert im Job. Also neben viel Lesen und Schreiben als Wissenschaftler spricht man auch sehr viel. In vielen Lehrveranstaltungen übt man mit Worten umzugehen. Und die Studierenden sind auch ein kritisches Publikum. Man merkt auch schnell, wenn was nicht passt. Und das sollte man dann in Zukunft auch in den Medien besser weglassen.
Herr Professor, die angesprochene Tochter, wie ist das für Sie? Ist das eine Bürde, einen Vater wie Sie zu haben, der omnipräsent ist, der eben immer wieder im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auftaucht, oder ist sie eher stolz auf ihren Papa?
Also als Bürde sieht sie es hoffentlich nicht. Und es wechselt aber auch mit den Jahren. Es gibt in der Teenagerzeit Phasen, wo das, was der Papa macht, einfach nicht cool ist. Und dann gibt es wieder Phasen, wo sie doch der Stolz durchblitzt und dann fängt natürlich mein Herz zu klopfen an. Und mit Alter hängt es auch anders zusammen. Zum Beispiel habe ich vorher jetzt erwähnt, dass er mein Beruf mit Schreiben, Lesen zu tun hat und auch Sprechen. Als sie aber noch 4 oder 5 Jahre alt war, konnte sie das mit dem Schreiben, Lesen oder auch Rechnen noch nicht nachvollziehen, was ich tue. Da hat sie meinen Beruf so beschrieben, Babs wieder bla bla machen. Und dazu die Augen gerollt.
Da passt irgendwie so ein bisschen dazu. In Österreich sind Sie ja eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern sie sind der Größe. Sie sind eine anerkannte Größe, es kennt sie fast jeder, in Deutschland hingegen relativ wenig bekannt. Stört Sie das oder anders ausgedrückt, wäre das Produkt Filzmeier, so wie wir es aus Österreich kennen, überhaupt mit Deutschland kompatibel?
Also in Deutschland haben Sie sicher keinen österreichischen Politikwissenschaftler gebraucht. Die haben größenmäßig auch bedingt, aber auch aufgrund eines längeren Geschichte des Fachs Politikwissenschaft sehr, sehr viele eigene Leute, um die deutsche Politik zu analysieren. Das Einzige, was mich in Deutschland interessant machen könnte, wäre, dass ich ursprünglich ja begonnen habe mit dem Schwerpunkt US-amerikanische Politik. Da wäre ich im gleichen Rennen mit den deutschen Politikwissenschaftlern. Aber da habe ich dann selber einen Fehler gemacht, indem ich zu viel Innenpolitik gemacht habe, mich selbst konkurrenziert habe. Und das ist mehr als auslastend bei den Analysen. Und nein, Politikwissenschaftler misst sich nicht selbst in Bekanntheitsgraden. Und auch in Österreich ist Bekanntheit für mich kein Maßstab. Ich versuche wirklich einfach, meine Arbeit zu machen.
Herr Professor, Sie sind eine Marke, ganz unbestritten. So wie Maggi, McDonald's, Nespresso, sage ich jetzt einmal. Filzmeier eben. Steht man sich als Marke manchmal selbst im Weg, frei nach dem Motto, wo Filzmeier draufsteht, muss auch Filzmeier drin sein? Sprich, dass man das eine oder andere Mal vielleicht kritisch sein muss oder glaubt, kritisch sein zu müssen?
Also zunächst kiefle ich gerade an Ihrem Satz, dass ich irgendwo als Marke zwischen Suppenwürze und Fastfood bin, was immer das bedeuten muss. Also da werde ich noch drüber nachdenken. Dass man kritisch sein muss, ist schon ein Anspruch. Politikwissenschaft ist in einer Definition auch die kritische Analyse von Machtverhältnissen. Und den Anspruch habe ich auch. Also ich trete in Medien auf bei Analysen, um den Finger auf Wunden zu legen. Und zwar bei allen Parteien und bei allen Politikerinnen und Politikern. Denn für Selbstlob, das machen sie schon selber und haben sie schon ihre eigenen Leute. Also diesen Anspruch, wenn das Teil der Marke ist, den habe ich und den versuche ich auch durchzuhalten. Mit Austeilen in alle Richtungen.
Sie teilen in alle Richtungen aus, aber ich gehe davon aus, Sie haben auch schon das eine oder andere gehört von so verschiedenen Richtungen. Hat es eigentlich schon einmal den Moment gegeben, wo Sie sich für die Analyse, für die politische Analyse eines Kollegen fremdgeschämt haben? Oder gibt es sowas wie einen Schulterschluss unter den Herren und Damen Bellinkers, Bleikners, Hofers dieser Welt?
Also zunächst bin ich selbst mein größter Kritiker und nach fast jeder Analyse denke ich mir, wie ich es hätte besser machen können. Oft sind es allerdings Dinge, die mir einfallen im Nachhinein, mit der Weisheit im Nachhinein, was ich noch hätte sagen können oder sollen, was besser gepasst hätte. Das haben nur zum Glück die Zuseher nicht mitbekommen, was mir nicht eingefallen ist. Und was Kolleginnen und Kollegen betrifft, erstens sage ich Kritik Leuten unter vier Augen. Zweitens weiß ich gerade, wie schwierig es ist, im Fernsehstudio oder im Radiostudio in Sekundenschnelle immer zu reagieren und dann auch noch richtig zu reagieren. Und drittens, Schulterschluss wäre das falsche Wort, aber wir sollten uns von Politikern unterscheiden als Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler. Ruiniere nicht das Image der eigenen Branche, indem du dich öffentlich, teilweise sehr unter der Gürtellinie, wie es die Politik tut, kritisiert. Also da lieber Sachkritik unter vier Augen oder live auf der Bühne in einer Fernsehdiskussion, aber wenn der die andere auch dabei sitzt.
Man kennt Sie als äußerst redegewandten Menschen mit unglaublicher Spontanität ausgestattet. Was muss eigentlich passieren, dass es einem Peter Filzmeier einmal die Sprache verschlägt?
Ach, das kommt häufiger vor, als man denkt. Ich dachte in der österreichischen Politik, ich habe schon alles erlebt, nachdem ich mittlerweile nicht mehr der Jüngste bin, wenn mir jemand gesagt hat, dass wir 3,5 Anläufe brauchen im Jahr 2016, um Präsidentschaftswahlen abzuhalten, dann hätte ich das nicht geglaubt und war dementsprechend auch verblüfft. Und muss auch sagen, Politikwissenschaft und Expertise, ich wusste nicht mal, wie oft wir wählen werden im Jahr 2016. Und auch das Ibiza-Video bei allem Wissen um Parteibuchwirtschaft und Co., dass das in dieser Banalität in einem Video jemand sein Denken irgendwo zwischen Großmannssucht und Machtrausch angesiedelt zeigt, das hätte ich mir auch nie gedacht. Und zum Glück bin ich dann zwar viel im Fernsehen gesessen, aber nicht beim Erstansehen des Videos, da wäre ich auch sprachlos gewesen, aber das war zu Hause vor dem Laptop noch.
Ben, Flo, ganz ehrlich, habt ihr ihn schon mal sprachlos erlebt? Ich nicht. Ich habe eigentlich ständig den Eindruck, dass Ihnen auf jede Frage, und sei sie noch so skurril, eine passende Antwort einfällt.
Naja, im Fernsehstudio kommt man ja nicht überraschend. Selbst wenn die Einladungen kurzfristig sind, zumindest bei der Hinfahrt hat man noch kurz Zeit nachzudenken. Das wäre dann wirklich ein Problem, schlicht und einfach gar nichts sagen zu können. Was übrigens passieren kann, mir zum Glück nicht, aber es gab mal wirklich in der Zeit im Bild 2 einen Studiogast, einen Beamten, der das selten macht im Fernsehen auftreten, der bei Fragen der Moderatorin zunächst mal ein Blackout hatte und lange, lange schwieg. Und das war wirklich eine Szene auch für die Moderatorin unangenehm, denn was wäre passiert, wenn der das nicht doch noch auf die Reihe gekriegt hätte? Was mache ich mit einem schweigenden Studiogast?
Ein schweigender Studiogast. Absoluter Worst Case. Der Albtraum für jeden Moderator. Herr Professor, Sie haben ja in Ihrer doch recht langen Karriere bereits sehr viele Personen oder Vorgänge analysiert. Wen oder was würden Sie gerne mal analysieren, wenn Sie sich aussuchen könnten?
Bei solchen Fragen gibt es immer eine politisch korrekte und eine ehrlichere Antwort.
Dann bitte die politisch korrekte zuerst.
Die politisch korrekte Antwort ist irgendwo zwischen Papst und Mutter Teresa, weil es gut klingt. Die ehrliche Antwort ist zum Analysieren spannend, sind oft Politikerinnen und Politiker, denen man sehr skeptisch gegenübersteht. Also analytisch ist Donald Trump sehr spannend gewesen und bisher spannender als Joe Biden.
Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt da, um mich zu outen. Ich habe ja selbst einmal eine Zeit lang Politikwissenschaft studiert.
Was dann? Du hast studiert?
Ja, Ben, ich habe studiert. Ein bisschen. Ich bin sogar in einem Kurs von Peter Filzmaier gesessen, aber ich habe es recht rasch wieder lassen. Das war mir, so wie Ihrer Tochter auch, viel zu viel Blabla, viel zu wenig greifbar. Ich gebe zwar neidlos zu, dass ich heute auch gern Ihr Blabla drauf hätte, aber haben Sie sich irgendwann einmal überlegt, einen richtigen Job zu machen?
Ich bin ganz glücklich mit meinem Job und was das Blabla betrifft, gibt's ein Kriterium. Politikwissenschaftliche Analyse muss auf Daten fundiert sein. Das sind zum Beispiel Wahlforschungsdaten aus der Motivforschung an einem Wahlabend. Also es geht nicht darum, wen ich gewählt habe oder nicht gewählt habe oder was ich mir so denke über Politiker und Parteien, sondern wir haben aus Umfragestudien in diesem Fall Daten über einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung und deren Meinungen. Natürlich können auch Geschichtszahlen beispielsweise Daten sein und es müssen auch nicht immer Zahlen sein, sondern aus Fokusgruppen etc. Erkenntnisse über zum Beispiel öffentliche Meinung oder Vergleichsdaten aus anderen Ländern. Man kann trotzdem dumm daherreden, wenn man schlecht drauf ist, aber das Kriterium ist, dass man politikwissenschaftliche Analyse im Unterschied zur Stammtischmeinung datengestützt macht. Man kann wunderbar streiten über die Interpretation von Daten, aber die Datengrundlage ist das, was Wissenschaft ausmacht. Offenbar war in der Vorlesung bei Ihnen nicht gut drauf, sorry.
Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Flo, aber ich glaube es ihm, gell? Und der hat wirklich laufend Antworten. Ganz egal, was für Fragen mir stellen. Hast du eine Frage vielleicht, wo er irgendwann sprachlos wird?
Ja, eine Frage hätte, und zwar die Furia Roja. Ist das etwas, Herr Professor, man kennt Ihre Passion für den spanischen Fußball, also nicht nur für Ibiza, sondern auch für Barcelona. Macht Ihnen die Furia Roja im Moment so etwas wie Kopfzerbrechen?
Am Zeitpunkt unseres Gesprächs hat die La Furia Roja gerade Slowakei 5:0 geschlagen. Kopfzerbrechen sieht irgendwie anders aus. Aber ich liebe den spanischen Fußball ganz ohne Kopfzerbrechen, auch in der Niederlage. Denn meine schönste Geschichte über den spanischen Fußball war nach einer Niederlage. Bei der Weltmeisterschaft 2014 ist ja die La Furia Roja, die spanische Nationalmannschaft, als hoher Favorit, zweifacher Europameister, WM-Titelverteidiger, kläglich in der Gruppenphase ausgeschieden. Und das Schöne an der Geschichte war, nach diesem kläglichen Scheitern hat die Schlagzeile in einer der größten spanischen Zeitungen gelautet: Danke für 6 wunderschöne Jahre. Keine Kritik. Im ersten Absatz stand auch noch an die Spieler gerichtet: Entschuldigt euch bloß nicht. Und das war für mich ein wunderschönes Fußballgefühl, das noch dazu meine Stimmungslage perfekt getroffen hat. Denn ich hatte 6 Jahre lang Spaß mit der spanischen Mannschaft. Nicht nur, dass sie gewonnen haben, alles, wie sie gewonnen haben, das war einfach wunderschön. Und dann war eben diese goldene Generation um ein paar Jahre zu alt geworden bei diesem einen Turnier. Und es wird die nächste goldene Generation kommen. Also spanischer Fußball macht mir nie Kopfzerbrechen. Beim einzelnen Spiel leide ich vielleicht manchmal mit, aber so oft kommt das auch nicht vor.
Vielleicht noch eine Abschlussfrage, um den Bogen ein bisschen zu spannen. Christian Eriksen, das war ein Zwischenfall, der diese Europameisterschaft prägte. Wird man nach so einem Zwischenfall im Allgemeinen etwas demütiger, ordnet die Dinge anders ein?
Ist natürlich der Fußball, also sehr mich die Bilder, ich habe das live gesehen, betroffen gemacht haben, dann doch weit weg. Demütiger wird man schlicht und einfach, wenn auch im Kollegen-Bekanntenkreis Leute, mit denen man Tag für Tag beruflich zu tun hat, krank werden, teilweise versterben oder ein längeres Leiden haben. Da wird einem dann schon bewusst, dass die Analyse, ob die jetzt so oder so war, und ob sich der eine aufregt und die andere, die vielleicht gut findet, bei weitem nicht das Wichtigste im Leben war. Und man sollte das auch beim Spitzensport bedenken. Dort geht es um für viele die angeblich wichtigste Sache der Welt. Es geht um Millionen. Aber ab und zu wird uns bewusst, es gibt viel wichtigere Dinge, viel banalere. Christian Eriksen hat dann nicht mehr in Toren und Elfmeter gedacht, sondern war einfach froh, dass er überlebt hat.
Word Rap.
Sie haben uns ja bereits angekündigt, dass beim Word Rap es mitunter sein kann, dass nicht Sie leiden, sondern wir leiden, wir Schmerzen bekommen.
Das kommt auf die Wörter an, die ihr mir vorgebt, weil wenn zum Beispiel kommt, schönster Politiker, wird es keine Antwort geben von mir. Also ich werde manchmal beim Wordrap zum Antwortverweigerer, aber um euch jetzt ein bisschen unter Druck zu setzen, das kommt auf die Wortvorgaben an.
Vielleicht probieren wir es dann einfach mit der schönsten Politikerin. Aber fangen wir an. Fleischkäsesemmel oder Tofu-Dinkelbrötchen?
Eher was Bodenständiges, kein Tofu.
Was ich immer schon einmal tun wollte.
Einen Marathon kommentieren und vielleicht erfüllt sich der Bubentraum.
Was ich verbieten würde, wenn ich es verbieten könnte.
Alles, was mit Gewalt zu tun hat.
Wein oder Bier?
Bier.
Ich bin beim Wein. Demokratie oder Monarchie?
Demokratie, what else?
Baywatch oder Sea-Watch?
Weder noch.
Muhezin oder Pumarin?
Religiöse Vielfalt.
Neuwahlen oder Koalitionsfrieden?
Man kann in einer zerstrittenen Koalition auch ohne sofortige Neuwahlen noch lange weitermachen. Zumindest war das schon oft so.
Ich finde, das war jetzt ein wunderschönes Schlusswort. Schauen wir, was passiert in der österreichischen Politik. Ich darf mich recht herzlich bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dafür, dass Sie unsere mitunter vielleicht ein wenig befremdlich wirkenden Fragen auch beantwortet haben und wünsche uns, dass wir Sie noch möglichst oft im Fernsehen sehen, denn es ist jedes Mal ein Erlebnis, auch wenn ich mich da jetzt ein Stück weit wiederholen tue.
Ich bedanke mich herzlich und das mit der Fragebeantwortung, da hoffe ich mich ja sehr von Politikern zu unterscheiden. Ich beantworte Fragen, die gestellt wird und es hat schlicht und einfach Spaß gemacht. Danke.